sicher, man kann Gedichte einfach lesen. Aber um wie viel erhebender und bereichernder ist es, sie zu hören? Zumal, wenn sie vom Dichter selbst vorgetragen werden. Man gäbe doch einiges darum, einmal zu hören, wie Goethe sein berühmtes Über allen Gipfeln ist Ruhe gesprochen hätte. Damals war die Technik noch nicht so weit, aber gar nicht so viel später, rund 45 Jahre nach Goethes Tod, war es Thomas Edison, der mit seinem Phonographen menschliche Stimmen aufnehmen und konservieren konnte. Um 1890 entstand diese Aufnahme von Walt Whitman, 4 Zeilen aus seinem Gedicht America, bei der man noch das regelmäßige Rauschen der Wachswalze hört.
America, center of equal daughters, equal sons, all alike and good, grown, ungrown, young or old, strong, ample, fair, enduring, capable, rich, perennial with the earth, with freedom, law and love.
America, eine historische Aufnahme des großen amerikanischen Dichters Walt Whitman. Und so klingt die Übersetzung, gelesen vom Schauspieler Hans Zischler.
Amerika. Mittelpunkt gleicher Töchter, gleicher Söhne, alle gleich lieb, erwachsen, nicht erwachsen, jung oder alt, stark, füllig, hübsch, standhaft, fähig, reich, beständig bei der Erde, bei Freiheit, Gesetz und Liebe. Eine große, gesunde, ragende, sitzende Mutter, thronend im Adamas der Zeit.
192 Gedichte von 94 englischsprachigen Dichterinnen und Dichtern von 1809 bis 1963 im Originalton und in deutscher Übersetzung versammelt jetzt auf 13 CDs das Projekt The Poets Collection, erschienen im Hörverlag, eine echte Schatzkiste zum Hören ist das, herausgegeben von Christiane Colorio und dem Lyriker und langjährigen Leiter des Hansa-Verlages Michael Krüger. Herzlich willkommen, Herr Krüger.
Hallo.
Ich habe es vorhin schon angedeutet, ein Gedicht vom eigenen Schöpfer vorgetragen zu hören, selbst wenn man es wie bei Whitman eher erahnen als verstehen kann, das ist was ganz anderes, etwas viel Größeres, als es selbst vom Papier zu lesen. Wir hören in dieser Sammlung unter anderem die Stimmen von James Joyce, Gertrude Stein, William Butler Yeats, Samuel Beckett, E.E. Cummings, Dorothy Parker, Jack Kerouac und vielen anderen. Woher kommt dieser besondere Wallungswert eigentlich, wenn man die im Original hört?
Sie haben die frühen Dichter, die auf dieser CD festgehalten sind, genannt. Für mich war es sozusagen wie ein Horchen in die Vergangenheit, wenn man plötzlich die sehr klare Stimme, nur durch den Phonographen gestörte Stimme, von Walt Whitman hört. Er hatte keine Ahnung, dass von dem irgendein Tondokument existiert. Und noch dazu diese Zeilen über Amerika und diesem schönen Pathos bei gleichzeitiger sehr Down-to-Earth-Haltung. Ja, die sind gut und schön und reich und gebildet und so weiter. Das ist wie aus einer anderen Welt. Aber mit Walt Whitman, dem Begründer der amerikanischen Poesie, mit Walt Whitman ist natürlich der vortragende Dichter entstanden. Das heißt, was für uns heute ganz normal ist, dass ein Dichter, wenn er einen neuen Gedichtband hat, in 10, 12 Städten in Deutschland oder auch im Ausland auftritt und seine Gedichte vorliest, das gab es ja im 19. Jahrhundert nicht oder in ganz anderer Form bei Lesegesellschaften und so weiter.
Welche Vortragsstile sind Ihnen besonders im Ohr geblieben? Die sind ja sehr unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich. Also es gibt sozusagen einen berühmten Vortragskünstler, das war Allen Ginsberg, der dieses Gedicht Geheul vorträgt, ein langes Gedicht mit einem ganz stampfenden Rhythmus, den er selber manchmal mit so einer Musiktrommel begleitet hat, um den Rhythmus zu halten. Es gibt die kurzen, ironischen Gedichte, wo man sehr zuhören muss, weil sie schon im Anklang wieder vorbei sind, wie ein Schmetterling. Von Kerouac zum Beispiel, die wunderbaren Haiku-Geschichte. Und es gibt viele Stile. Das Interessante ist, glaube ich, dass die amerikanische frühe Poesie, eben viel unverkrampfter damit umgegangen ist. Das war neu. Die amerikanische Literatur hat den Vorteil, eben nicht eine lange Tradition zu haben. Oder wenn, dann war es die englische Tradition. Aber das, was die schrieben, noch bis in die 50er Jahre, das hatte diese Frische, von der Whitman spricht. Das war, als wären die gerade auf die Welt gekommen, hätten die Poesie entdeckt als eine Möglichkeit, sich in dieser Welt zurechtzufinden und haben das vorgelesen. Das merkt man den Gedichten an. Während es eben dann mit der Zeit und sozusagen mit der Akademisierung und der Institutionalisierung der Poesie in der Öffentlichkeit dann auch immer routinierter wird. Es gibt eben Dichter, die ganz routiniert lesen und wo man so merkt, das haben die schon 100 Mal gemacht, davon leben die. Das ist auch eine wichtige Beobachtung, die man sich vergegenwärtigen muss. Die Dichter können nicht von ihren Gedichten, vom Verkauf der Bücher leben. Also ist das Vorlesen, das öffentliche Vorlesen im Rundfunk oder in der Öffentlichkeit, die wichtigste Einnahmequelle. Und wenn jemand fürchterlich liest, wird er natürlich nicht so häufig eingeladen, als wenn er wunderbar vortragen kann.
Gedichte muss man gut behandeln, schreiben Sie in Ihrem schönen Vorwort.
Ja, und manche Dichter konnten das, andere Dichter konnten es überhaupt nicht, konnten einfach nicht vorlesen. Die haben lange an ihren Gedichten rumgewirkt und waren froh, wenn sie dann einigermaßen fertig waren. Aber andere, die davon lebten, sie vorzutragen, und das ist natürlich dann besonders bei Ginsberg, Ferlinghetti, Corso und Kerouac, die zogen ja durch Amerika und lasen ihre Gedichte als Botschaft. Und dieses performative Element hat mir sehr gut gefallen. Das hört man aus dem Vortragsstil heraus.
Sie haben gerade schon angedeutet, was so die englische Poesie, die englischsprachige Lyrik kennzeichnet. Ist es vor allem dieses junge Frische jetzt im Vergleich zum Beispiel mit der deutschen Lyrik, die ja eine viel längere Tradition hat?
Ja, und es gibt sehr viele Unterschiede, aber einer ist wohl der, dass man den Eindruck hat, dass die Amerikaner wie in einem Schnellverfahren sozusagen alle Stile, alle Möglichkeiten, die man mit der Poesie hat, durchexerziert haben. Das heißt, die wollten etwas aufholen. Und deshalb ist es ja so verblüffend, dass am Anfang die Grashalme von Walt Whitman, das ist ein Gedicht von 400 Seiten, das hat es sogar in Deutschland im 18. Jahrhundert nur gegeben, im 19. fast gar nicht, also die großen, die Klopstock-Sachen und die Alpen. Aber der Whitman hat in diesen Grashalmen, in diesem Titel, der so klingt, als würden da kleine Gedichte über Käfer enthalten sein. Aber das ist ja ein Epos, das ist ein großes Epos über Amerika. Und das heißt, in 50 Jahren haben die nachgeholt, was in der deutschen Literatur doch immerhin seit 1750 entwickelt wurde, mit den zwei großen Strängen, hier die etwas metaphysisch nachdenkliche, also die Mörike Richtung, wie ich immer sage, und dort das Liedhafte, wie es von Heine entwickelt wurde, bis Enzensberger. Und in England und in Amerika sieht man eben, wie das alles in 50 Jahren irgendwie erledigt werden musste, um auch zu einer eigenen Stimme zu kommen. Man musste sich der Tradition vergewissern und gleichzeitig entledigen, um eine eigene Stimme zu haben. Und das ist interessant, das hört man natürlich an den Gedichten, aber auch am Vortrag.
Man hört die Dichter im Originalton und in deutscher Übersetzung, das ist das besonders Schöne, gelesen von Schauspielern wie Nina Kunzendorf, Axel Milberg, Bibiana Beglau, Wolfram Koch und zum Teil auch übersetzt und gelesen von deutschen Lyrikerinnen und Lyrikern wie Ulrike Dresner, Jan Wagner, Mirko Bonet, Barbara Köhler, Norbert Hummelt, Raoul Schrott und auch von Ihnen, Michael Krüger. Unter anderem haben Sie The Botticelli Trees von William Carlos Williams gelesen. Wir hören erstmal das Original und dann die Übersetzung.
The alphabet of the trees is fading in the song of the leaves, the crossing bars of the thin letters that spelled winter and the cold have been illumined with pointed green by the rain and sun. The strict, simple principles of straight branches are being modified by pinched-out ifs of color. Devout conditions, the smiles of love, until the stripped sentences move as a woman's limbs under cloth, and praise from secrecy, quick with desire, love's ascendancy. In summer, the song sings itself above the muffled words.
Botticellis Bäume. Das Alphabet der Bäume verblasst im Lied der Blätter, die gekreuzten Rippen der mageren Lettern, die den Winter buchstabieren und die Kälte, haben sich durch Regen und Sonne in ein helles Grün gekleidet. Die einfache Fügung der nackten Zweige hat sich verändert durch aufgesetzte, farbige Tupfer, Innigkeiten. Ein Lächeln der Liebe, bis die entblößten Sätze sich wie Frauenbeine unterm Kleid bewegen und aus der Deckung, heftig entflammt, die Herrschaft der Liebe im Sommer preisen. Im Sommer erhebt sich das Lied allein über die verhüllten Wörter.
Michael Krüger, dieses direkte Nebeneinander von englischem Original und deutscher Übertragung, das hat beim Hören nochmal einen sehr großen Reiz. Man hört eben auch, wie sich die deutschen Stimmen diese Gedichte zu eigen machen.
Ich habe ja nicht gehört, wie der Williams das liest, sondern nur den Text gehabt. Ich habe das auch zum ersten Mal gehört, als es dann fertig war. Und war erstaunt. Er war ja Arzt in einer Kleinstadt nördlich von New York. Also jemand, der statt Rezepte auszufüllen immer seine Gedichte schrieb. Aber alles an der Stimme hat mich überrascht. Erstens mal ist das Gedicht überraschend, dass er sozusagen Botticelli als Vorlage nimmt, sozusagen, oder als Inspirationsausgangspunkt. Aber auch wie er es vorträgt mit dieser gepressten Stimme. Und das Gedicht ist ja, es feiert ja sozusagen den Frühling, die Liebe, die Veränderung und so weiter. Und ich habe es dann eingelesen und erst danach ihn gehört. Und jetzt höre ich das eben zusammen, den alten Dr. Williams und meine Sache. Und beide zusammen ergeben eben zwei Seiten eines Gedichts. Jede Lektüre eines Gedichts ist eben eine Übersetzung. Immer wenn wir ein Gedicht lesen, übersetzen wir es in unsere Welt, in unseren Kosmos, in unsere Vorstellungs- und Imaginationsflächen. Aber das Übersetzen, das wirkliche Übersetzen, ist sozusagen die strengste Lektüre überhaupt. Und wenn man dann die Stimme hört und denkt, oh Gott, möglicherweise habe ich was falsch gemacht, dann muss man nochmal nachdenken. Aber der Originaldichter ist oft nicht der beste Interpret seiner eigenen Sachen. Das lernt man auch bei solchen Dingen.
Vielen herzlichen Dank, Michael Krüger.
Nicht zu danken.
Zusammen mit Christiane Colorio hat er The Poets Collection herausgegeben. Englischsprachige Lyrik im Originalton und in deutscher Übersetzung. 13 CDs und ein Booklet mit Kurzbiografien der versammelten Lyrikerinnen und Lyriker, Übersetzerinnen und Sprecher. Erschienen im Hörverlag.